Ja, Rahab, um Rahab geht es heute. Und das ist ja eine sehr schräge Geschichte, das werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht, wie ihr Christ geworden seid, wie du Christ geworden bist, falls du Christ bist. Vielleicht bist du heute das erste Mal da und machst dir Gedanken, ja, wie ist das überhaupt mit Christsein? Aber weiß nicht, wie das war. Ja? Vielleicht vor einigen Jahren, du wurdest Christ und hast gedacht, naja, als guter Christ soll ich ja mal die Bibel lesen. Ne? Und hast angefangen, Bibel zu lesen. Und am Anfang war das natürlich sehr spannend, so mit Adam und Eva. Aber dann in Kapitel 2 bist du auf eine, Kapitel 4, auf eine ganz lange Liste mit Namen gestoßen und hast gedacht, oh je, das fängt ja gut an. Aber gut, du hast dich durchgebissen, ja, kommst da in Kapitel 5 ab 17 wieder eine lange Liste mit Namen, ja, der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und denkst dir, ja, was ist denn das für ein schräges Buch? Du liest weiter, kommst auf Kapitel 9 und siehe da, ich glaube 9 ist es, ein ganzes Kapitel mit Namen, ja. Schlägst dich nochmal durch, aber ein paar Verse nochmal später, nochmal eine lange Liste mit Namen, denkst dir, na, das Buch ist unlesbar, ja. Gehst zu deinem Freund, zu dem, durch den du Christ geworden bist, und der lächelt dich natürlich wissend an und sagt, naja, bei der Bibel ist anders, da fängt man halt nicht im Alten Testament an, sondern im Neuen, ja. Beginnst am besten im Neuen Testament. Er freut sich auf einen schönen Abend mit seiner Bibel, schlägt das Neue Testament auf. Matthäus 1, Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder, Judah aber zeugte Peres und Zerach und von Tamar und so weiter und so weiter. Na, das Buch ist unlesbar. Gut, dein Freund hat dir gesagt, na sorry, habe ich dir nicht gesagt, am besten fängst du mit Lukas und Markus an. Ja? Aber so beginnt die Geschichte mit Jesus oder von Jesus Christus. Ja. Das erste Buch im Neuen Testament, die große Story über Jesus, beginnt mit Matthäus 1, Vers 1. Und man fragt sich, ja, wieso fangen die so ein Buch an? Ja, normalerweise ein Roman oder eine Erzählung würde man nie so beginnen. Ja. Warum starten die mit so einer langen Liste von Namen? Nun, das hat mehrere Gründe. Ich nenne euch einen ein bisschen, gehen wir näher drauf ein. Der erste Grund ist einfach der, wenn es in der Bibel eine neue Epoche gab, also wenn eine neue Epoche eingeläutet wurde, dann immer durch eine Namensliste. Ja, das hieß eine lange Namensliste, jetzt kommt was Neues. Das war das Erste. Wenn ein ganz besonderer Mensch auftreten würde, dann auch eine Namensliste. Die hat dann angezeigt, oh, jetzt kommt jemand, darauf müssen wir achten. Und das Dritte ist, und darauf möchte ich dann näher eingehen, das Dritte ist eine Genealogie, ein Geschlechtsregister, der stand sozusagen für den, der jetzt kommt. Das war die Visitenkarte für den, der kommt. Das war, ja, das war sozusagen die Empfehlung für den Kommenden. Ja, und im Altertum war es natürlich so, wenn ein neuer König kam, dann hat er sich sein Geschlechtsregister zusammengebastelt. Ja, das war dann, das waren alles nur honorige Leute. Ja, und so wusste man, okay, das ist also in einer Liste von ganz tollen Leuten, das wird dann toller Mensch werden, toller Typ werden. Wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen und 1 Vers 1 lesen und so weiter, denken wir, wow, da sind aber einige schräge Typen darunter. Ja? Die haben zwar auch ein paar ausgelassen, aber interessanterweise nicht die schrägen Typen. Und was noch erstaunlicher ist, sind Frauen in der Liste. Ja? Das geht ja gar nicht. Ja? Frauen in einer biblischen Geschlechtsliste. Und dann was für Frauen? 4 Frauen kommen drin vor. Die erste ist die Tamar. Wer mal was von der Tamar gehört hat, ja, die hat sich verkleidet als Prostituierte, hat ihren Schwiegervater verführt und hat einen Sohn bekommen, der auch Vorfahre von Jesus ist. Ja. Nummer 1. Nummer 2, über die reden wir gleich, Rahab. Die war Prostituierte, ja. Die lebt in Jericho. Was ist denn das, ja? Nummer 3, Batseba, ja, Ehebruch mit David und dann noch ein Mädel vom Lande, ja, die Maria. Ja, das ist eine Empfehlung für den Messias, oder? Schauen wir uns gleich die Person der Rahab an und Michaela liest den Text mal vor. Nur so viel gerade vorab noch zu sagen, Die Rahab war Prostituierte, ja, und der gute Josephus, der Philosoph, hat gesagt, na, also das geht gar nicht, Prostituierte kann man da keine drin gebrauchen. Der hat sie dann kurzerhand zum Beiselbesitzerin in Jericho gemacht, ja. Also ja, keine, weil er hat gespürt, da passt irgendwas nicht. Hören wir uns jetzt die Geschichte von Rahab an. Wenn du das erste Mal da bist, vielleicht noch keine Erfahrung mit der Bibel hast, auch noch kein Christ bist, denkst du dir, wow, so schräge Geschichten. Ich werde drei Fragen dann beantworten, ein bisschen einführen in die Kultur der damaligen Zeit und dann auch ein paar Anwendungen aus dieser Geschichte.
Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite des Jordans und befahl ihnen: Erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass Kundschafter der Israeliten in die Stadt gekommen waren. Sofort schickte er Wachtleute zu Rahab und befahl ihr: Gib die beiden Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um unser Land auszuspionieren. Rahab versteckte die beiden auf dem flachen Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs und sagte zu den Wachtleuten: Ja, es waren zwei Männer bei mir, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind, aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie noch einholen. Noch bevor sich die beiden Kundschafter zum Schlafen zurechtgelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr auch aus Ägypten gezogen seid. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es ernst meint und meinen Angehörigen das Leben retten wollt, meinem Vater und meiner Mutter, meinen Brüdern und meinen Schwestern und meinem ganzen Hausgesinde. Die Kundschafter antworteten ihr: Der Herr soll unser eigenes Leben von uns fordern, wenn einem von euch etwas geschieht. Aber ihr dürft niemand sagen, dass wir hier waren. Dann werden wir uns an die Abmachung halten und dich und deine Angehörigen verschonen, wenn der Herr uns dieses Land gibt. Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer gebaut. So ließ sie die beiden Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer hinunter. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Bergland und versteckt euch dort, damit ihr nicht euren Verfolgern in die Hände läuft. Wartet drei Tage lang, bis sie die Verfolgung aufgegeben haben. Dann könnt ihr unbehelligt in euer Lager zurückkehren. Zum Abschied sagten die Kundschafter: Hör, was du tun musst, andernfalls ist unser Eid ungültig. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns hinuntergelassen hast, und nimm deine Eltern und Geschwister und alle anderen Verwandten zu dir ins Haus. Gut, sagte Rahab, so soll es sein, und ließ sie gehen. Dann band sie die rote Schnur ans Fenster. Danach machten sich die Kundschafter auf den Rückweg. Sie stiegen ins Jordantal hinunter, überquerten den Fluss und kamen ins Lager der Israeliten. Sie berichteten Josua, was sie erlebt hatten, und versicherten ihm: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Alle seine Bewohner zittern vor uns. Nun sagt Josua: Die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen verschont werden, denn sie hat damals unsere Kundschafter versteckt. Den beiden Kundschaftern aber hatte Josua den Auftrag gegeben: geht in das Haus der Prostituierten und holt sie mit allen ihren Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Sie gingen hin und holten Rahab aus dem Haus, dazu ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder, das Hausgesinde und die ganze Verwandtschaft. Sie brachten sie in Sicherheit und wiesen ihnen einen Platz außerhalb des Lagers an. Dann brannten die Männer Israels die ganze Stadt nieder. Nur das Gold und das Silber und die Gefäße aus Bronze und Eisen kamen in die Schatzkammer beim Heiligtum des Herrn. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Angehörigen verschonte Josua zum Dank dafür, dass sie die Kundschafter versteckt hatte. Ihre Nachkommen leben noch heute in Israel.
Vielen Dank. Könntest du das Bild einblenden mit der Karte von Israel, dass wir dann ungefähr sehen, wo Jericho liegt? Genau. Dort am Jordan liegt eben diese Stadt Jericho. Beim Hören dieser Geschichte sind euch vielleicht drei Fragen gekommen, auf die ich unbedingt eingehen muss. Die erste Frage ist die, warum wird spioniert? Die zweite Frage ist, warum gehen die zu einer Prostituierten? Und die dritte Frage ist, wie kann das sein, dass Gott eine ganze Stadt vernichtet mit allen, die darin leben? Das ist was ganz Schräges, also für uns Unvorstellbares. Also diese drei Fragen, warum spionieren, warum zur Prostituierten und wie kann Gott eine Stadt vernichten? Und dann möchte ich am Ende doch zwei sehr wichtige Fragen noch stellen. Einmal oder über zwei Dinge reden. Einmal das Evangelium für Verruchte. Das war ja das Thema. Und das zweite, das Evangelium für alle Nationen. Also das sind diese beiden Punkte zum Schluss. Aber erstmal müssen wir die Fragen klären, die uns sicher kommen, die euch gekommen sind, als ihr die Geschichte gehört habt. Erste Frage, ja, warum überhaupt spionieren? Denkt euch, na logisch, ja, die wollen die Stadt angreifen, die werden natürlich schauen, wie sind die militärisch aufgestellt, ja, wie sind die Befestigungsanlagen, ja, welche Armee haben sie, um das herauszufinden und zu spionieren, um dann die Stadt anzugreifen. Aber es ist bei der Eroberung der Stadt, das haben wir jetzt nicht gelesen, nicht ein einziger Schuss gefallen. Ne, die sind ja nur 7-mal, vielleicht kennt ihr die Story, 7-mal um die Stadt herum spaziert, haben die Posaune geblasen und gebetet und irgendwann fielen die Mauern ein und der Krieg war beendet. Ja. Also das war es wahrscheinlich nicht, dass sie spionieren, um die militärische Stärke herauszufinden. Das zweite Frage ist, naja, warum gehen die eigentlich zu einer Prostituierten? Ich meine, weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, ja, denkst du vielleicht, ja klar, ein Schelm ist, wer da Böses denkt, ja, klar, junge Männer, lange auf Tour, ja, Krieger, natürlich gehen die zu Prostituierten, die haben ein sexuelles Bedürfnis, ja. Das hebräische Wort, sie legten sich nieder und schliefen dort, hat überhaupt nichts mit Sex zu tun. Ja, das ist wirklich, die haben ganz brav geschlafen, haben sich niedergelegt, das war's. Ja. Denkst du dir, naja, warum dann zu einer Prostituierten gehen? Das ist ja total auffällig. Nein, es ist total unauffällig. Es ist total unauffällig, das war ganz clever. Und zwar auch nochmal was zum kulturellen Hintergrund. Damals gab es ja in den Städten noch keine Gasthäuser, keine Hotels, keine, ja, so. Wenn man aber in eine Stadt kam, musste man irgendwie ja übernachten, ja, und dann machte man Folgendes, stellst dir vor, du bist auf Reisen, ziehst nach Innsbruck, gibt kein Hotel, gibt kein Restaurant, gibt gar nichts, ja, vor 3000 Jahren oder so. Stellst dich auf den Marktplatz und wartest, dass du eingeladen wirst. Ja, und es ist eine sehr gastfreundliche Kultur und du wurdest definitiv eingeladen. Aber wovon? Vom Bürgermeister vielleicht, ja. Wäre blöd gewesen, ja. Da hättest du gesagt, ja, was führt euch hier hin? Ja. Ja, schwierig, ja. Das war das Erste, ja. Das Zweite ist, die Frau des Bürgermeisterin hätte noch aufgekocht und das wäre noch schwieriger geworden. Weil damals in der Geschichte war es so, wenn man miteinander aß, dann hieß das, man machte miteinander einen Bund. Also aßen zwei miteinander, dann war das nicht einfach, die haben jetzt miteinander gegessen, wie vielleicht wir zu McDonald's gehen und miteinander essen. Nein, das war ein Friedensschluss, den sie da gemacht haben. Ja, die haben, wenn sie gegessen haben, zum Ausdruck gebracht, okay, wir haben Frieden miteinander geschlossen. Wie komme ich darauf? Ein paar Kapitel später, im gleichen Buch, kommen die Gibeoniten, das ist so ein Stamm, der ganz auch dort lebte. Die taten aber so, als ob sie von ganz, 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 ganz weit weg kommen. Und die haben was zu essen dabei, ja, und dann sagen sie den Israeliten, du, wir sind von ganz weit weg und so, wir wollen ja mit euch Freunde sein. Und die Israeliten, die denken sich nichts dabei und sagen, ja, wunderbar, und essen mit denen. Die haben nämlich einiges an Proviant mitgebracht und sie essen und Josua isst. Und dann sagen sie, Bet, jetzt haben wir einen Friedensschluss, wir sind eure Nachbarn. Ja, die haben einen Frieden geschlossen durch das Essen und dann mussten die Gibeoniten, durften dann nie angegriffen werden und sie lebten immer unter dem Volk Israel. Warum gehen sie also zu Prostituierten? Damit sie nicht vom Bürgermeister eingeladen werden, der die Frau ihnen bekocht und sie einen Friedensschluss sozusagen hinlegen. Das war das Zweite. Ja? Warum gehen sie zu Prostituierten? Das war halt sehr gut überlegt. Das Dritte, die dritte Frage, wie kann Gott eine ganze Stadt vernichten? Das ist sicher die schwierigste Frage und ich nehme jetzt auch nicht für mich in Anspruch, dass ich die endgültig für euch beantworten kann und klären kann. Warum gehen sie zu Prostituierten? Und das beantwortet eben auch diese Frage, warum kann Gott diese Stadt vernichten? Nun, sie gehen zu einer Prostituierten, weil die nicht einfach nur im Sex-Business war, sondern die war im Götzendienst-Business. Denn die Prostituierte war eine kultische Prostituierte damals. Die haben nicht eben nur einfach so ein Geschäft gehabt dort auf der Stadtmauer, sondern die gehörte zu einem ganzen System des Tempelgötzendienstes inklusive Tempelprostituierten. Das war das eine, was wichtig ist, im Hinterkopf behalten. Das zweite ist, dass Mose sagt, Gott sagt zu Mose, wenn ihr in dieses Land geht, dann gebt Acht, dass ihr nicht mit den Kananäern zu tun habt. Und dann sagt er, was das Problem ist bei den Kananäern. Die Kananäer, die haben einen Götzendienst, der folgendermaßen ausschaut, die lassen die Kinder durchs Feuer gehen, die verbrennen ihre eigenen Kinder im Götzendienst. Das ist so eine fürchterliche Art des Kultus, das ist unmöglich, das gehört gerichtet und wird gerichtet. Und sie gehen nun zu Prostituierten, um zu beweisen, dass eben dieses Volk tatsächlich in diesem schrecklichen Götzendienst ist. Und da noch ein Aspekt dazu. Gott wollte dieses Volk der Kanaaniter richten, er musste es richten. Aber für jeden Gerichtsspruch braucht es Zeugen, mindestens 2 oder 3 Zeugen, die deutlich machen, dass die schuldig sind dieses Vergehens. Und jetzt schließt sich der Kreis, Gott schickt die zwei Boten in das Land. Die gehen zu Prostituierten, sie bezeugen nun, dass es diesen Götzendienst tatsächlich gibt, den sehen sie dort, indem sie die Prostituierte besuchen und damit beweisen sie, dass es den Götzendienst gibt und dass dieses Volk gerichtet werden muss von Gott. Das war der schwierigste und der komplizierteste Punkt. Ich hoffe, ihr konntet dem folgen. Also, es braucht immer 2 Zeugen bei einer Gerichtsverhandlung. Kanaan hatte sich dieses Vergehens des Götzendienstes schuldig gemacht und diese 2 Zeugen sind die Boten, die gehen zu Prostituierten und belegen damit, dass dieses Volk schuldig ist, dieses Götzendienstes. Gut. So viel zum kulturellen Hintergrund, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Warum Kundschaften? Ja, sie wollen herausfinden, Götzendienst. Warum gehen sie zu Prostituierten? Weil die das genau vertritt. Warum kann Gott so ein Volk vernichten? Weil es in einem schrecklichen Art von religiösen Kultus verstrickt ist. Kommen wir zu den 2 Dingen, die uns ja eigentlich bewegen. Die Frage ist, ja, wie ist das mit der verruchten Rahab? Ja? Wie kann dieser Rahab in dieses Geschlechtsregister hineinkommen? Und da habe ich gesagt, am Anfang, das Geschlechtsregister ist sozusagen die Visitenkarte oder die Empfehlung für den, der jetzt kommt. Inwiefern ist die Rahab eine Empfehlung für die, die jetzt kommt? Jetzt muss man meine Brille aufsetzen, ist so dunkel, ich sehe es nicht mehr ganz genau. Genau. Also, warum ist die Rahab die Empfehlung für den, der da kommt? Zunächst einmal, es ist super, die Rahab wird gläubig, ja. Sie wird Christ sozusagen. Ja, sie sagt, ja, darum, der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf Erden, bekennt sie. Sie sieht, was Gott getan hat. Sie weiß von der Wüstenwanderung, von dem, wie Gott Israel aus Ägypten gerettet hat und sagt, ja, ich glaube daran, dass euer Gott der Gott des Himmels ist und der alle Macht hat. Das ist ein lupenreines Glaubensbekenntnis. Wie kommt sie zum Glauben? Allein aus Gnade und allein durch den Glauben. Und das sehen wir nachher, ich lese zum Schluss noch vor, in Hebräer 11, da schreibt der neutestamentliche Schreiber, dass sie aus Glauben gerettet wird. Nun, ich habe zu Beginn gesagt, wie gesagt, sie ist die Visitenkarte für Jesus. Inwiefern ist die Visitenkarte und inwiefern weist sie auf Jesus hin und beschreibt Rahab das Programm des Königs? In Matthäus 9, Vers 10 lesen wir, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, die Betrüger, die Außenseiter, die Prostituierten. Und das ist die Botschaft dieser Ur-Ur-Urgroßmutter von Jesus, dieser Ur-Urgroßmutter Rahab. Deswegen findet sie sich in dieser Genealogie im Geschlechtsregister wieder. Ihr Name, das ist das Lebensprogramm oder das Programm des Ur-Urenkels, nämlich Jesus. Jesus ist nicht gekommen, macht dieses Geschlechtsregister und dieser Rahab deutlich, nicht gekommen für die moralischen Helden, sondern ist für die gekommen, die ganz am unteren Ende der Leiter sind. Vor allen Dingen für die, ja. Er kommt für die Zöllner, er kommt für die Prostituierten, er isst mit denen, wir haben schon gehört, was Essen bedeutet, ja. Das ist eine ganz tiefe Gemeinschaft, die man miteinander hat. Wie gesagt, ich war gestern bei der Bischofsweihe vom Hermann Klettler und das ist schon sehr beeindruckend, wenn er genau das sagt. Er sagt, wir müssen uns wenden an alle jene, die in irgendeiner Weise in ihrem Leben zerbrochen sind und an diejenigen, die den Kontakt zum Glauben verloren haben. Und das hat mich sehr bewegt. Ja. Genau dafür steht unser Herr. Ja. Er geht zu denen, die ganz unten sind und er sucht die, die verloren sind, die den Kontakt zum Glauben verloren haben und lädt sie wieder ein, zu ihm zu kommen. Und damit ist er auch für dich und für mich gekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du gerade so das Gefühl, ich bin moralisch bankrott. Ja. Dann ist es gerade diese Botschaft der Rahab und unseres Herrn, ja, dass er für dich gekommen ist, für die ganz unten, für die, die moralisch bankrott sind. Und wenn du denkst, naja, super, dann bin ich da außen vor, ja, ich bin jetzt schon einige Jahre hier in dieser Gemeinde, ich bin Christ, ja, ich bin eigentlich ein feiner Kerl. Vielleicht darf ich dir sagen, in manchen hellen Momenten, bei mir, ja, stelle ich fest, ich bin ja noch ein viel größerer Sünder, als ich gedacht habe. Aber ein bisschen später oder im gleichen Moment wird mir bewusst, Jesus liebt mich ja noch mehr, als ich zu hoffen geglaubt habe. Oder? Geht es uns manchmal so? Geht es dir so? Ich bin ja noch ein viel größerer Sünder, als ich dachte. Aber Jesus liebt mich noch viel mehr, als ich zu hoffen und jemals geahnt habe. Ich habe eine gute Freundin, oder sie ist bei uns in der Gemeinde, die Anna Nolte, vielleicht hat jemand den Namen schon gehört. Sie hat einige Jahre in Wien gearbeitet, mit Herzwerk unter Prostituierten. Und sie hat in einem der Briefe geschrieben, wie sie dort auf die Straße geht und auf eine Bulgarin trifft und die lädt sie dann ein. Die hatten so einen größeren VW-Bus dort drin zu sitzen und sie konnte einfach nicht mit ihr reden. Bulgarisch konnte sie nicht und dann betet sie für sie und nimmt einfach ihre Hand und hält sie fest und hat in dem Moment gedacht und spürt einfach, Gott liebt diesen so runtergekommenen Menschen. Und das ist das und das ist die Hoffnung, die ich ihr geben kann. Ich war vor 3 Wochen mit ihr auf der Straße am Strich in Innsbruck und das hat mich tief bewegt, wie sie dieser Menschen, diese Männer und Frauen einfach in den Arm nimmt und ihnen zeigt, dass Gott sie lieb hat. Ganz unten sind die angekommen. Und das ist die Botschaft der Rahab. Du kannst gar nicht weit genug unten sein. Gott ist immer noch weiter unten und hebt dich auf und fängt dich auf. Und das ist das Programm von Jesus. Und das Zweite, und das Programm von Jesus ist alle Nationen. Alle werden hineingenommen in dieses Volk. Ja? Und so verstehen wir Kirche, so verstehen wir Gemeinde. Es geht nicht um Rasse, es geht nicht um Geschlecht, nicht um Rasse, keine Herkunft, sondern wir sind alle eins in Christus und kommen so zusammen und bilden den Leib Jesu. Und das ist auch interessant bei dieser Geschichte. Es ist so, dass diese Stadt erobert wird und dann liest man im Vers 25, sie bringen die Rahab außerhalb des Lagers. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Also die Israeliten haben ihr Lager und die sind außerhalb. Ja, komisch. Ja, offensichtlich, sie sind zwar Christen geworden, gläubig durch die Gnade, aber naja, ganz dazu gehören sie doch nicht zu diesem Volk. Tun wir es mal außerhalb des Lagers. Aber ein bisschen später, eigentlich nur 2 Verse später, man weiß nicht genau, wie viel Zeit da verstrichen ist, steht auf einmal, und Josua holt sie ins Lager hinein und sie lebten bis zum heutigen Tag unter den Israeliten. Interessant, ja. Was ist da passiert? Na, ich glaube, was Folgendes passiert sein, der Kaleb ist ja der gewesen, einer von den beiden, Josua und Kaleb, die Ägypten verlassen haben und es 40 Jahre überlebt haben und in das Land noch eingezogen sind. Nur 2 von denen, die ausgezogen sind, sind auch reingekommen. Das war Kaleb und Josua. Das Interessante ist, der Josua war Israelit und der Kaleb keiner. Der war Kenasit. Also 50% von denen, die ausgezogen sind aus Ägypten und ins Land gekommen sind, waren keine Israeliten, waren irgendwie andere. Ja? Und Kaleb hat vielleicht gesagt, hey Leute, eigentlich ist das anders gedacht. Ja? Da sind auch schon Ägypter mit uns gekommen. Jeder, der glaubt, jeder, der Gott bekennt als seinen Gott, der gehört zu dieser Familie, zu diesem Volk dazu und er holt die in diese Familie hinein. Eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit ist vielleicht auch, dass sie sich besonnen haben an das, was Gott dem Abraham gesagt hat, als Verheißung. Ja. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen sollen in dir gesegnet werden und kommen dazu. Die Kirche ist eine Kirche für alle Nationen. Ich finde es toll, je bunter, je besser. Ich liebe es bunt. Ja. Ich freue mich immer, wenn zu uns Afrikaner reinkommen oder Syrer oder wer auch immer. Weil das bringt zum Ausdruck, wofür Jesus steht. Ja. Aus allen Nationen. Und in dieser Geschlechtsliste, eben in dieser Vorfahrenliste von Jesus, kommen Menschen vor aus allen, ganz verschiedenen Nationen. Schon allein Rahabs Sohn war ja Boas und Boas nimmt sich auch eine Ausländerin zur Frau und so geht es weiter. Das ist das Programm von Jesus, alle Nationen. Wenn ihr zwischendurch noch gedacht habt, naja, das mit der Rahab, jetzt übertreibt er ein bisschen mit dem Glauben und aus Gnade. Ich lese euch zum Schluss noch Hebräer 11, Vers 32 vor. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hat. Durch Glauben kam die Rahab nicht um. Und sie ist eine von 2 Frauen in dieser langen Liste von Glaubenshelden in Hebräer 11. Gott kam zu Weihnachten in Jesus und sein Programm war die Rettung der Verruchten und das Bilden, Formen eines neuen Volkes aus allen Nationen. Und ich lese euch noch einen Vers vor aus einem bekannten Weihnachtslied. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Deswegen ist er gekommen, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Ja, deswegen ist er gekommen, um uns zu befreien, zu Ehren zu bringen, die wir vorher in Sünde und Schande waren. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die wir da zu verkündigen haben. Amen.